Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Also jedes Mal, wenn es darum gegangen ist, dass du ausziehst oder dass die Wut sich auf dich richtet, wir haben schon häufig Angst um dich gehabt. Das habe ich dir auch mehrmals gesagt. Mhm.
Und dann habe ich natürlich gewusst, dass er einfach im Haus, wo runtergebrannt ist, hat sehr viel Gewehr gehabt. Also wirklich viel. Es sind zwei oder drei. Es hat viel mehr gehabt.
Rudi Engelhardt ist die Ex-Frau von Karl. Sie hat direkt mitbekommen, wie er immer mehr zum Messi wurde. 40 Jahre hat sie mit ihm zusammengelebt. 2011 ist sie dann ausgezogen und hat die Scheidung eingereicht.
Aber über Munition geht, das weiß sie nicht. Und das ist natürlich, das geht dann auch blitzartig, da geht das alles in den Kopf, einfach gerade.
Also das ist immer gegen die Person, wo ihm Unrecht tut, in seinem Kopf, in seinem Weltbild. Und hier muss man ein bisschen Angst haben. So.
Aber warum ist eigentlich alles so eskaliert? Konnte die Familie das nicht verhindern?
Das ist der Podcast «Zündstoff». Wir sind Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Folge 3 – Sammelwut.
Hallo.
Hallo. Grüezi miteinander.
Rudi Engelhardt, also Franziskas Mutter, war Zeit ihres Lebens Bibliothekarin und ist eigentlich schon in Rente. Heute ist sie noch mal für eine Kollegin eingesprungen.
Ich habe ein paar Mäppchen voller Unterlagen mitgebracht. Meine Mutter und ich wollen versuchen zu rekonstruieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass mein Vater einen Beistand hat.
Draußen dämmert es. Rudi schließt die Fensterläden der Bibliothek. Hier aus dem zweiten Stock sieht man direkt auf die Brandruine.
Es ist einfach jedes Mal, wenn ich so in die Ruinen hineinschaue, ich merke schon, es geht halt immer noch. Es geht halt immer noch nicht.
Aus Knonau wegzuziehen, kam für sie trotz allem aber nie in Frage.
Und ich habe vom Arbeitsplatz aus immer ans Haus gesehen. Und ich habe mir einfach gesagt, und jetzt gebe ich einfach nicht auch noch die Arbeit, die ich sehr gerne mache, die gebe ich jetzt nicht auch noch auf. Jetzt habe ich so viel aufgegeben und so viele Träume und es ist so vieles abgegangen. Nein, das gebe ich nicht auf.
Kann sie sich eigentlich daran erinnern, wann genau das mit dem Sammeln angefangen hat? Oder war Karl schon immer so?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß, das hat, also wir kennen das schon sehr lang, also wirklich schon sehr lang, seit 1967. Und das war am Anfang schon nicht gewesen. Er hat ja mit seinen Eltern und seinem Bruder und seiner Schwester in einer wirklich enge Vierzimmerwohnung gewohnt. Und er hat mit seinen Brüdern ein Zimmer gehabt. Und als ich das erste Mal in das Zimmer reingekommen bin, also mich hat fast einen Schlag getroffen. Das hat zwei Betten drin gehabt und dann einfach ganz viel war. Und irgendwann habe ich dann realisiert, dass sein Bruder hat gerade noch das Bett gehabt. Sein Bett, das hat er frei gehabt. Und der arme Bruder, der hat sich so klein gemacht. Einfach weil der grösste Bruder hat dermassen viel Platz eingenommen. Und er hat also wirklich, also der Kasten ist von ihm besetzt gewesen und die Kommode ist von ihm besetzt gewesen. Und der kleine Bruder hat einfach noch ein bisschen Ekel gehabt.
Als junge Frau war Trudi fasziniert von Karls künstlerischer Ader. Aus allem konnte er noch was machen. Auch für die Kinder war das aufregend.
Es war am Anfang irgendwie noch ein interessantes Chaos. Also, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass wir einmal so Expeditionen gemacht haben auf dem Estrich oben. und Nachbarskind und so sind gekommen und da sind wir mit der Taschenlampe dort auf diesen halsbrecherischen Konstruktionen rumgelaufen und so Leitern, die quer gestanden sind und geschaut, was alles gibt. Oh, hochspannend.
Es ist mir extrem wichtig, dass wir meinem Vater nicht als den durchgeknallten Messi anstellen, weil wenn er einfach irr wäre und wirklich ja, wenn er einfach irr wäre, dann wäre alles viel einfacher, aber so ist es halt nicht. Also, er ist ein extrem liebenswerter Mensch und ich habe ihn als super Vater in Erinnerung. Wir sind zum Beispiel jedes Wochenende zusammen in die Berge gefahren, also im Winter Skifahren. Und er ist künstlerisch super begabt und kreativ. Wir haben immer, ja, aus allem hat er immer etwas machen können. Also, ja. Wo meine Mutter ausgezogen ist, da habe ich schon lange nicht mehr daheim gewohnt. Da hat sich seine Sammlerei wirklich explosionsartig verschlimmert. Ich mag mich zum Beispiel noch sehr gut an meinen letzten Besuch bei ihm daheim erinnern. Er hat am Küchentisch so ein ganz kleines Eckchen freigeschaufelt, dass wir wenigstens am Tisch sitzen können. Und rund um uns herum ist der ganze Raum fast bis zu der Decke auf den vollen Stopf gewesen. Eigentlich machen seine guten Seiten alles noch viel schmerzhafter. Weil ich mich immer wieder frage, was ist denn der andere Teil von ihm, der die ganzen Schwierigkeiten macht?
Was mich schon relativ früh so total auch mögen hat und so, oder mit was ich nicht schlagen kann, bin, das sind so die Versprechungen gewesen, die er gemacht hat. Er hat immer Versprechungen gemacht. Ja, nein, das machen wir jetzt. Nein, das ist klar. Nein, das ja, genau. Das wieder. Ja. Ich habe immer gedacht, ja, jetzt passiert. Genau, jetzt passiert da etwas. Ja, und es hat einfach immer einen Hammer gegeben.
Da ist zum Beispiel die Scheune in Mettmannstetten. Die hat Rudi 2003 mit Geld aus ihrem Erbe gekauft. Karl hatte ihr versprochen, all seine Sachen dann nicht mehr zu Hause zu lagern, sondern dort. Die Scheune hat er dann aber zusätzlich gefüllt.
Ich denke, ich bin ja auch ein Teil von dem Ganzen. Und ich denke, ich werde nicht von Schuld reden, aber ich habe meinen Teil dran. Ich denke halt immer, wenn ich mich vielleicht von Anfang an anders verhalten hätte, also viel klarer, einfach so nicht und fertig Schluss und das Zeug wegrühren, dann hätte ich vielleicht auch mitgeholfen, dass die Spirale sich jetzt nicht so ins Bodenlose abdreht.
Was würdest du denn jemandem raten, der in deiner Situation ist?
Ja, also wenn so Situationen gibt es ja immer wieder. Also eigentlich würde ich am liebsten sagen, gehen Sie sofort auf, Sie haben keine Chance. Einfach keine, absolute keine, wenn der Betroffene nicht will.
Irgendwann fand dann jemand in Knonau, jetzt reicht's. So geht das einfach nicht weiter mit dem Messi. Und hat die KESB, also die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, eingeschaltet.
Weißt du noch, wie das gegangen ist mit dem Beistand? Wie hat das angefangen? Ich kann mich nicht mehr so ganz richtig erinnern.
Ich mich auch nicht mehr recht. Es muss eine Gefährdungsmeldung gegeben haben. Also es muss ja eine Gefährdungsmeldung gegeben haben, aber ich weiss nicht, von wem, das weiss ich nicht.
Und seit wann hat er einen Beistand?
Das weiss ich nicht.
Also, doch, seit etwa 2013, 2014. Aber also ich bin jetzt ehrlich gesagt selber verwirrt, weil ich sehe unter meinen Unterlagen eben auch so Sachen. Ich kann mich einfach nicht mehr so ganz genau erinnern, ob ich die Erste gewesen bin, die Kontakt gehabt hat mit der Kirche.
Das weiss ich.
Also da steht da die Meldung betreffend Karl Engelhardt und das ist eine Antwort von der Kirche bei mir vom April 13. Ich finde das jetzt eine heikle Situation. Ich weiss nicht, ob ich das fest, aber ich glaube, es ist aufgrund von meiner Meldung. Also es ist so, also wir haben uns einfach damals erkundigt, weil wir haben einfach gewusst, dass es läuft aus dem Ruder. Genau, ich tue einen Satz da vielleicht raus vom Anfang.
Bezug nehmen auf unser Telefongespräch, schreibe ich Ihnen einige Gedanken zur Situation meines Vaters. Ich betone aber nochmals, ich habe nicht angerufen, um unmittelbar vor ihm zu warnen. Vielmehr wollte ich mich erkundigen, mit welcher Unterstützung wir rechnen könnten, sollte sich die Situation mit ihm verschlimmern. Mhm. Und dann da, das haben wir schon mal gesagt, die Bilder der sich im Haus verbarrikadierenden, durchgeknallten Rentner, die in den Medien als Sensation ausgeschlachtet werden, verstärken mit Sicherheit auch Befürchtungen von solchen, von möglichen Szenarien.
Franziska wirkt erschüttert über das, was sie da in ihren Unterlagen gefunden hat. Sie selbst war es offenbar, die mit der KESB Kontakt aufgenommen hat. In Absprache mit ihrem Bruder Florian. Kurz davor war Franziskas Mutter ausgezogen. Karl ging das Geld aus und die Gemeinde drohte auch noch mit einer Zwangsräumung. Trotzdem war er ständig damit beschäftigt, Rekurs einzulegen. Jeden negativen Entscheid zog er in die nächste Instanz weiter. Kein Wunder, dass Karl im Frühjahr 2013 einen Nervenzusammenbruch hatte und für ein paar Tage ins Krankenhaus musste. Franziskas Anruf bei der KESB war also eigentlich ein Hilferuf, eine Bitte um Unterstützung.
Wusste er, dass du dort anrufst? Also habt ihr darüber gesprochen?
Nein, das sicher nicht.
Also das ist etwas, was ihn aber natürlich bis jetzt beschäftigt. Er fragt mich immer wieder, wer hat so quasi mir Kisp auf den Hals gehetzt?
Ich kann verstehen, wenn Franziska das Gefühl hat, dass sie ihren Vater verraten hat. Aber ich finde, ihr Vater hat sie, ja, eigentlich die ganze Familie schon lange vorher verraten. Irgendwann waren ihm seine gesammelten Dinge wichtiger als die Menschen um ihn herum. Franziska erinnert sich, er war fast erleichtert, als Trudi auszog. Endlich musste er nichts mehr zur Seite räumen. Das ist offenbar ein zentrales Merkmal dieser Störung. Für einen Messi kommt der Leidensdruck eigentlich nur von außen. Auch Karl erlebt sein zwanghaftes Sammeln als sinnvolle und kreative Tätigkeit. Das Sammeln gehört einfach zu ihm, es passt in sein Selbstbild. Er hat also keine Krankheitseinsicht und damit auch nicht den Wunsch, geheilt zu werden. Was genau das zwanghafte Sammeln eigentlich auslöst, darüber ist sich die Forschung uneins. In den USA wurde pathologisches Horten vor kurzem als eigene Diagnose anerkannt. Hierzulande ist das umstritten. Der Psychoanalytiker Heinz Liebhuner behandelt seit langem Messis in seiner Zürcher Praxis. Er geht davon aus, dass der Krankheit eine Bindungsstörung zugrunde liegt. Eine Bindungsstörung, die der Messi kompensiert, indem er zwanghaft Dinge sammelt.
Ja, die sind sehr mit Bindungen beschäftigt. Aber eben, es klingt nicht so richtig, oder? Aber der Bindungshunger ist eigentlich riesig.
Oder vereinfacht gesagt, weil der Kontakt mit Menschen schief geht, bauen Messis eben eine emotionale Beziehung zu ihren Dingen auf.
Ist denn dann eine Heilung möglich?
Ja. Sind Messis therapierbar oder heilbar? Therapie ist zuerst einmal bei Messis Schadensbegrenzung. Man muss, ich würde sagen, alles machen, dass sie ihre Wohnung nicht verlieren. Weil die Wohnung verlieren oder eben aus der Wohnung zwangsgewiesen werden, führt einfach zu einem Zusammenbruch. Und sonst sind Messis eine von der Gruppen, die zu der absolut grössten Therapieabbrechergruppe gehört. Sie starten die Therapie, wenn es nicht sofort Erfolg gibt, dann brechen sie ab. Ah, das ist alles nur ein Tropfen auf einen heissen Stein, nützt nichts und ich bin noch gleich weit. Und sie brechen wirklich sehr häufig Therapien ab. Das erzählen Therapeuten, Therapeutinnen aus allen Fachrichtungen.
Sind Messis denn überhaupt in der Lage, Kompromisse zu machen?
Ja, sie machen schon Kompromisse, aber sie unterlaufen es auch wieder. Also, da kommt dann eben das Zwanghaften und das Zuwiderarbeiten, das Sabotieren, das Neinsagen, das kommt dann eben alles wieder vor. Sie machen vielleicht schon Kompromisse, vielleicht gehen sie sogar grosse Kompromisse ein, aber sie sind gleichzeitig in einer Form von Bauernschleusch oder mit beschäftigt, wie sie es wieder unterlaufen können.
Angehörigen von Messis rät Heinz Liebhuner.
Keine Garagen dazu zu mieten und keine Scheunen. Weil Es ist ja klar, wenn eine Messi-Wohnung so vollgestopft ist, dass man sogar an Scheunen denkt, dann hat es dort einfach zu viel Zeugs. Und selbst wenn der Mann oder die Frau sich selber als Antiquitätenhändler oder was versteht, muss man systematischer vorgehen, nicht einfach von A nach B verschieben. Und dann ist B auch demnächst zu klein, dann muss man noch C dazu mieten. Und das ist keine Unterstützung, die langfristig weiterführen kann.
Ich muss zugeben, ich habe am Anfang unserer Recherche gedacht, Karl hat sein Haus vielleicht sogar selbst angezündet. Einfach, weil ihm alles über den Kopf gewachsen ist. Seine vielen Sachen, all die Scheunen und Lager und dazu noch ein Riesenberg Schulden. Aber spätestens jetzt ist mir klar, ein Messi würde niemals freiwillig seine Sachen in Gefahr bringen. Und der Brandbericht bestätigt das.
Ja, also mein Vater hat sein Haus ganz sicher nicht selber angezündet. Und das zeigt jetzt eben auch der Brandermittlungsbericht von der Kantonspolizei Zürich, den ich endlich anschauen konnte. Alle Nachbarn sind befragt worden und leider ist vieles geschwärzt, um Zeugen zu schützen. Aber der Bericht zeigt, dass eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Mehrere Zeugen haben ausgesagt, dass in Knonau viele Leute verrückt sind auf meinem Vater. Aber offenbar haben die Hinweise nicht zu einem Täter geführt. Darum sind die Ermittlungen vorläufig eingestellt worden. Die gute Nachricht, wir können uns selber auf die Suche machen nach einem möglichen Brandstifter, ohne die Ermittlungen zu stören.
Kurz darauf bekommt Franziska einen Anruf vom Beistand. Ihr Vater kann jetzt jeden Tag aus dem Gefängnis freikommen.
Mich irritiert, dass die Staatsanwaltschaft uns als Familienangehörige nicht einmal kontaktiert hat. Nicht einmal jetzt, wo er bald freikommen sollte. Die Haftentlassung wäre ja eigentlich eine gute Nachricht, aber sie überfordert mich. Ich fühle mich verpflichtet, meinen Vater abzuholen. Aber wohin soll ich ihn überhaupt bringen? Er hat ja nicht mal mehr zu Hause. Ich frage mich immer mehr, wer in so einer Situation eigentlich dafür zuständig ist, dass er am Schluss nicht auf einem Bänkli muss übernachten.
Franziska hat die Ohnmacht satt. Zusammen mit ihrem Bruder fährt sie zu Karls Beistand nach Affoltern am Albis. Beide haben das Gefühl, dass man sie, wie in den Jahren zuvor, nicht so recht informieren will.
Als ich jetzt um diesen Termin gebeten habe, dann war so ganz klar, aber was wollen sie denn wissen? Für was? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt einfach mal unmittelbar, was im Fall passieren würde, wenn er jetzt aus der Haft entlassen würde. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, ja, über das können wir schon schwätzen. Also irgendwie so sehr abweisend. Das ist einfach.
Hast du das Gefühl, er hat keinen Plan oder findet es nur mühsam, euch zu informieren?
Ich habe wirklich das Gefühl, es weiss niemand, wie es weiter soll gehen. Es ist wie eine Überforderung von allen Seiten.
Ich warte anderthalb Stunden mit dem Mikro vor der Tür. Ich darf nicht mit rein zum Beistand, ich gehöre nicht zur Familie. Aber auch Franziska darf das Gespräch nicht aufnehmen.
Jetzt warte doch ganz schön lang drin, ne? Anderthalb Stunden.
Ja, viel gewesen, aber am Schluss haben wir ziemlich alles.
Ja, alles können besprechen.
Und wie ist euer Gefühl jetzt, irgendwie so ganz generell?
Es klingt wieder so komplett so vernünftig. Es klingt so überhaupt nicht so, als ob er untätig wäre oder irgendwas.
Er macht schon einen sehr kompetenten Eindruck.
Ja, ich habe das Gefühl, er schätzt unseren Vater richtig ein. Aber gegen seinen Willen kann er auch nicht wirklich etwas unternehmen. Wieso soll er ihm zum Beispiel eine Wohnung mieten, wenn er dann sowieso nicht dort einzieht?
Und hat er einen Plan jetzt für die Haftentlassung?
Nein. Aber er gefunden, wenn er aus der Haft entlassen wird, ist der einzige Plan, dass der Papi sich mit ihm in Verbindung setzt und dann schaut. Seine Aufgabe, seine Rolle, hat er gesagt. Er begleitet ihn auf seinem Weg, auch wenn er ins Verderben führt. Also er hat eigentlich, er muss ihn einfach unterstützen und begleiten. Er kann aber nicht irgendwie viel mehr als das unternehmen.
Ich nehme ihm das auch ab.
Was mir eingefallen ist, dass er wirklich auch eigentlich Angst hat. Es sind jetzt alle Angst vor dem, was passiert. Ja, so konkrete Vorstellungen von dem, wo halt dann wirklich mit einem Gewehr auftaucht und das Problem so löst. Also das ist mir recht eingefahren, wie er selber schiessen hat.
Die haben Angst, ja, alle zusammen. Ja, Angst, was kann passieren. Er hat Angst um andere, ja, Personen.
Ja. Die anderen, also wo andere Behörden, Leute, die in der Schusslinie sind, quasi.
Explizit Betreibungsbeamtin, die dann das Ganze, falls dann zu einer Verwertung der Liegenschaft kommen würde, die das Ganze wird einleiten wird. Es ist alles, es ist Land, alle kennen sich.
Wir haben auch Angst, was an dem Tag passiert, wenn Karl aus der Haft entlassen wird. Wir wollen ihn auf jeden Fall im Gefängnis abholen. Aber wie reagiert jemand, der 6 Monate in Einzelhaft war? Nächstes Mal.
Auch er hat es auch ganz, ganz krass gesagt. Es kann nur eine Veränderung geben über eine Eskalation.
Und genau, es kann nur eine Veränderung geben über Eskalation, ist unser Mantra seit etwa 10 Jahren. Ja. Und es eskaliert einfach jedes Mal noch mehr.
Die einzige Eskalation, die jetzt passieren kann, also, oder eine davon, zumindest ein Szenario, ist, dass er seine Drohungen wahr macht oder seine Drohung wiederholt. Und das würde schon lange für eine Festnahme, für eine neuerliche. Aber das ist halt schon, das ist wirklich recht heavy.